Donna Leon. Ein Leben in Geschichten. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Annette Renneberg. Vorwort. Wie die meisten Dinge in meinem Leben kam mir die Idee für dieses Buch eher zufällig. Vor ein paar Jahren saß ich bei einem Dinner in Venedig neben einem Kollegen aus meiner Zeit im Iran. Wir plauderten über Freunde, die wir dort kennengelernt hatten. Freunde, mit denen wir immer noch in Kontakt standen, schwelgten in Erinnerungen. Und plötzlich sah ich das alles mit neuen Augen. Damals war es für mich einfach nur alltäglich gewesen. Doch so wie in unserem Gespräch das Stichwort armenischer Zirkus fiel, hockten wir beide auch schon auf dem Boden und begannen, zur sichtlichen Bestürzung der anderen Gäste, mit unseren mittlerweile viel älteren Knien wie die Kaninchen durch den Raum zu hüpfen. Die anderen dachten, wir hätten den Verstand verloren. Für uns hingegen war dies der Höhepunkt des armenischen Zirkus, eines Spiels, das wir uns während der Ausgangssperre erdacht hatten, die Ende der 70er in den letzten Monaten meiner Zeit im Iran über Isfahan verhängt worden war. Natürlich hatten wir damals Kostüme, aber die waren, als wir den Iran wegen der zunehmenden Ausschreitungen verlassen mussten, irgendwie abhanden gekommen. Wirklich ein Jammer, wenn man bedenkt, wie wir sie aus unzähligen Seidenbahnen und Federn zusammengebastelt hatten, um uns damit zu verkleiden. Untermalt wurde das Ganze vom Rattern der Maschinengewehre und einer gelegentlichen Bombenexplosion. Unser Zirkus war aus den Pyjama-Partys hervorgegangen, welche wir während der Ausgangssperren veranstalteten, die bald die eine, bald die andere Seite während der Islamischen Revolution verhängte. Wer nach der Sperrstunde auf der Straße angetroffen wurde, riskierte, erschossen zu werden. Wenn wir nach der Arbeit auf einen Drink oder eine Tasse Tee bei Freunden vorbeigingen, überraschte uns immer wieder lautes Sirenengeheul, zwang uns zu übernachten, wo wir gerade waren, und erst nach 6 Uhr morgens, am Ende der Ausgangssperre, nach Hause zurückzukehren. Wie auf einer Zauberinsel gestrandete Kinder erdachten wir uns einen Zeitvertreib, und so entstand der armenische Zirkus. Auch wenn ich nicht mehr weiß, woher der Name kam oder worin das Spiel sonst noch bestand. All dies versuchten wir jenen am Tisch zu erklären, die Maschinengewehrknattern als Hintergrundmusik nicht kannten. Und dabei fiel mir auf, dass ich in meinem Leben allerlei Ungewöhnliches erlebt und getan hatte. Ich fackle von Natur aus nie lange und habe bei allem meinem Tun nie mehr als den ersten Schritt bedacht. Mach den ersten Schritt. Unterschreib den Vertrag, geh zum Vorstellungsgespräch, nimm den Job, miete die Wohnung. Und dann warte ab, was geschieht. Irgendetwas muss doch geschehen. Du weißt vielleicht nicht, wohin die Reise geht, aber irgendwohin muss sie doch gehen. Nun werde ich 80, was mich selbst überrascht, denn mit 80 sollte man doch allmählich angekommen sein. Doch leider hat die Vorstellung, mich endgültig an einem Ort niederzulassen und nur noch eine Sache zu tun oder schlimmer, gar nichts mehr zu tun, keinen Reiz für mich. Das Orchester, mit dem ich arbeite, Il Pomodoro, plant Aufzeichnungen von Händels Jefta, Giulio Cesare, Berenice sowie Semele. Das durfte mich für einige Zeit beschäftigen und in den Himmel der Musik versetzen. Das Allerbeste aber, zumindest für mich, ist das weitere Zusammensein mit Brunetti, seiner Familie und seinen Freunden, und dass ich ihm Gelegenheit geben kann, noch mehr von sich und seiner Vergangenheit, von seinen Gedanken und Gefühlen zu erzählen. Amerika. Knoll's Farm. Mein Großvater mütterlicherseits, Joseph A. Knoll, kam vor über 100 Jahren in Nürnberg zur Welt. Damit hat es sich auch schon. Nun ja, damit hat es sich für jeden, der mehr über ihn wissen will. Mein anderer Großvater, Alberto de Leon, stammt aus Lateinamerika, aus welchem Land hat er offenbar nie erwähnt. Tatsächlich habe ich keinen meiner Großväter jemals über das Land sprechen hören, in dem sie geboren wurden. Als seien sie, der eine als Deutscher, der andere als Bürger jenes vergessen gegangenen Landes, dem Schiff entstiegen und als Amerikaner an Land gegangen. Für beide war Englisch nicht die Muttersprache. Nie aber habe ich sie ein Wort in einer anderen Sprache sagen hören. und nur mein Großvater väterlicherseits hatte einen Akzent. Mein deutscher Großvater war in Deutschland Bauer gewesen. Und Bauer wurde er in Clifton, New Jersey. Er besaß 14 Hektar Land. Und wann immer ich als Kind zu Besuch kam, war es das Paradies. Ein Paradies voller Wunder. Da gab es an die 50 Kühe, 2 Arbeitspferde, die Kaltblüter Duke und Squire, das Reitpferd meines Cousins, mehrere Gänse, bösartig wie Schlangen, eine Hühnerschar, ein paar Schweine und 2 Enten, die, so wurde mir erzählt, auf ihrem Zug nach Süden zwischengelandet waren, sich umgeschaut hatten und beschlossen zu bleiben. 8 irische Arbeiter versorgten und melkten die Kühe. Mit der Zeit kam ich dahinter, dass sie Durchreisende waren. Sie lebten auf der Farm, keine Stunde von New York City entfernt, schufteten von morgens bis abends 7 Tage die Woche. Am letzten eines jeden Monats bekamen sie ihren Lohn und noch am selben Abend machten sie sich aus dem Staub. 2 Tage später, egal welcher Wochentag war, fuhr mein Großvater mit seinem Pritschenwagen nach New York City in die Bowery. In diesem für seine Bars, Absteigen und Bordelle bekannten Viertel suchte er eine bestimmte Straßenecke auf und sammelte seine Farmarbeiter ein. Schwer angeschlagen, manche von Schlägereien gezeichnet, anderen fehlte ein Schuh, eine Jacke oder ein Zahn, samt und sonders, ohne einen Cent in der Tasche. Und die meisten sturzbetrunken. Meinem Onkel Lawrence zufolge, der immer mit dabei war, begrüßten die Arbeiter meinen Großvater mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Erleichterung und kehrten auf die Farm zurück. Zurück zur Arbeit. Für einen Monat. Mein Bruder und ich waren oft auf der Farm, kannten die Arbeiter und wurden von ihnen verwöhnt. Viele von ihnen hatten Frau und Kinder in Irland, einige jüngere Brüder und Schwestern. Wie ich später erfuhr, stellte mein Großvater sie nur ein, wenn er ein Viertel ihres Lohns einbehalten durfte, das an ihre Familien floss. Als ich 7 war, zogen wir in ein kleines Haus auf dem Farmgelände und wohnten dort 1 oder 2 Jahre. Dort wurde ich wohl mit dem Geruch des Dunghaufens so vertraut, dass ich ihn noch heute als aromatisch, nicht als unangenehm empfinde. Ich sah auch seine magische Wirkung. Im Herbst wurde der Dung auf dem kahlen Acker ausgebracht und im Sommer darauf wuchs das Korn. Ja, ich bekam den ganzen Jahreszyklus mit. Im Frühling Mais und Weizen säen, im Sommer Unkraut jäten, im Herbst den Weizen mähen und den Mais ernten. Im Herbst wurden auch die Truthähne für Thanksgiving geschlachtet und einen Monat später wurde für Weihnachten geschlachtet. Mein Großvater verkaufte die Truthähne und dazu Hühner, Milch, Butter, Sahne und, kurz nachdem ich 10 geworden war, Eiscreme. Denn mit seinem Mut für Neues hatte er einen Eiscremestand eröffnet. Was hätte man mit der Milch von 50 Kühen Besseres anfangen können? Ebenfalls im Herbst kam der Horror des Schweineschlachtens. Hühner hatten für eine 7-Jährige wenigstens ein bisschen was Lustiges, wenn sie kopflos in der Gegend herumliefen. Heute klingt das grotesk, aber mein Bruder und ich fanden es komisch, vielleicht weil es so jenseitig war. Mit dem Schwein war es etwas anderes. Jedes Jahr wurde es auf einen Namen getauft. Wir fütterten es mit den Küchenabfällen und freundeten uns mit ihm an, krauten es hinter den Ohren und lachten uns krumm, wenn es sich an Sommertagen im Schlamm wälzte. Was dann geschah, war schockierend. Und nach dem ersten Mal sah keiner von uns mehr dabei zu. Ich erinnere mich an das Blut und dass ich Großvater für ein Ungeheuer hielt, mindestens eine Woche lang. Der Ärmste wurde für noch eine weitere Woche zum Ungeheuer, als wir erfuhren, dass die Kälber ins Schlachthaus gebracht wurden und nicht, wovon wir ausgegangen waren, zu einer anderen Farm, wo sie heranwachsen würden. Und doch, das Schicksal der Truthähne, Hühner, Schweine und Kälber hatte keine Auswirkung darauf, was mein Bruder und ich gern aßen. In unserer Familie gab es nur eine Vegetarierin, meine Tante Jean. Und sie war nicht nur Vegetarierin, sondern stand auch politisch weiter links als der Rest der Familie. Wahrscheinlich links von allen in ganz New Jersey. Mein Großvater nannte sie die Agitatorin. Nichtsdestoweniger war sie diejenige, mit der er sich am liebsten unterhielt und deren Meinung er am meisten schätzte.